In den buddhistischen Traditionen gibt es eine ganze Anzahl von Beschreibungen des Weges, von Lehrmodellen, wie zum Beispiel dem achtfachen Pfad, den sieben Qualitäten des erwachten Geistes, des dreifachen Trainings von Verhalten, Meditation und Erkenntnis und anderem. Immer geht es um innere Qualitäten, die wir entwickeln müssen, um uns aus einem oft nicht so sehr befriedigenden, oft gar konfliktbeladenen Dasein zu innerem Frieden, Freiheit und Verbundenheit zu entwickeln, zu kommen. Es gibt eine Gruppe von fünf Qualitäten des Herzens, des Geistes, die Indriyas oder spirituelle Fähigkeiten genannt werden. Die fünf sind Vertrauen, Energie oder Bemühen, Gewahrsein, Achtsamkeit, ist Nummer drei, Sammlung oder Konzentration und Weisheit oder Erkenntnis. Die Praxis kann auch anhand dieser fünf Qualitäten beschrieben, illustriert werden. Die Funktion dieser Indriyas ist es, einen dominierenden, bestimmenden, kontrollierenden Einfluss auszuüben, und zwar über die sie begleitenden Herzens- und Geistesfaktoren. Das Wort Indriya stammt vom Pali-Wort Inda oder Sanskrit Indra, was so viel heißt wie Herrscher. Indra wird gesagt, ist der Herrscher der Devas, der Götter. Und diese Qualitäten oder Faktoren beeinflussen den Zustand, in dem sie gegenwärtig sind. Daher der Name bestimmende Fähigkeiten. Sie werden auch so genannt, weil sie ihr Negatives oder ihr unheilsames Gegenüber meistern oder eben unter Kontrolle bringen oder bestimmen. Vertrauen hält Zweifel, Angst, Sorge, Niedergeschlagenheit, Mangel an Hingabe unter Kontrolle. Energie, Bemühen überwindet Faulheit, Bequemlichkeit. Achtsamkeit, Gewahrsein schaltet Achtlosigkeit, Oberflächlichkeit, Gewohnheitsmäßigkeit aus. Sammlung, Konzentration kontrolliert Ruhelosigkeit und Zerstreutheit. Und Weisheit löst Unwissenheit und Täuschung auf. Also Qualitäten, die für die Praxis sehr interessant erscheinen. Die erste dieser Indriyas, dieser Qualitäten, ist Vertrauen. In Pali Sata bedeutet entsprechend den Wurzeln Sam und Da so etwas wie gut fundiert, gut gefestigt oder vielleicht gefestigt in Überzeugung. Im Besonderen bedeutet Vertrauen hier gut fundiertes, gefestigtes Vertrauen in Buddha, Dharma und Sangha. Das heißt also Vertrauen in das Erwachen aus der Täuschung, Vertrauen in die Möglichkeit des Erwachens, der Befreiung, Vertrauen auch in die Erwachten. Buddha heißt jemand, der erwacht ist. Es bedeutet auch Vertrauen in die Lehren, in die Mittel und Wege, die uns die universelle Ordnung und die Natur des Daseins erkennen lassen und uns helfen, damit in Einklang zu kommen. Also Dharma. Und es bedeutet Vertrauen in diejenigen, die vor uns auf diesen Weg gegangen sind und diejenigen, die mit uns vorausgehen, also Sangha. Zufluchtnahme in diesem Sinne reflektieren und erforschen, was es ist, dem wir in dieser unberechenbaren Welt unser ganzes Vertrauen schenken können, ist also eine grundlegende, eine zentrale Übung und Praxis des Vertrauens. Es ist eine Praxis, von der es sich lohnt, sie regelmäßig, sie sogar täglich zu üben, als eine Auseinandersetzung mit der Frage, auf was kann ich mich verlassen, wenn alles anders läuft, als ich mir es wünsche? Auf was kann ich mich verlassen im Leben, wenn alles schief läuft, wenn alles kaputt geht, wenn ich alles verliere? Das heißt, dass diese Art von Vertrauen von Sata den Aufruhr der quälenden Emotionen in Herz und Geist besänftigt. Vertrauen wirkt erlösend. Sata, Vertrauen reinigt den Geistes- oder Herzenszustand, in dem es gegenwärtig ist. Wie ein alter Text sagt, so wie das wasserklärende Juwel eines legendären Kaisers, das Schlamm und Algen auflöst und das Wasser reinigt und klärt, so reinigt und klärt Vertrauen unser Herz. Sata wirkt als Eingangstor für alle heilsamen Qualitäten und Eigenschaften des Herzens. Das heißt, wenn diese Qualität des Vertrauens da ist, ist auch Offenheit da, ist auch Großzügigkeit da. Können wir loslassen, können wir entspannen, können wir uns niederlassen, ist auch Zuwendung da, ist auch Liebe möglich. Es ist eine wunderbare, eine wünschenswerte Qualität in unserem Leben, in unserer Praxis. Man kann drei Arten des Vertrauens unterscheiden. Begeistertes Vertrauen, überprüftes Vertrauen und unerschütterliches Vertrauen. Zuerst begeistertes, vielleicht überschwängliches Vertrauen. Das ist eine Art des Vertrauens, die entstehen kann, wenn wir einer inspirierenden Person begegnen. Vielleicht, wenn wir eine überzeugende Belehrung oder Lebensweisheit hören. Vielleicht für jemand, wenn sie zum ersten Mal meditieren und dies sehr hilfreich oder inspirierend finden. Es kann vielleicht auch ein Kunstwerk sein. Für jemand könnte es ein berührendes Marienbild sein. Für jemand eine bestechende Zen-Kalligrafie oder was immer. Wir fühlen uns berührt, angezogen, inspiriert, begeistert. Liebe und Hingabe und eben Vertrauen füllen unser Herz. Es ist ein Vertrauen, das uns dazu bewegen kann, Kontakt aufzunehmen, vielleicht mit einer Praxis ernsthaft zu beginnen, einen spirituellen Weg zu betreten. Vergleichbar mit der Phase der Verliebtheit in einer Beziehung. Das ist das Enthusiastische. Die Honeymoon-Phase. Als ich damals meinem Lehrer Geshe-Rapen in Indien begegnete, oder als ich den Dalai Lama zum ersten Mal kennenlernte, empfand ich solche Gefühle von Begeisterung, von Vertrauen, Inspiration. Als ich das Wort Shunyata, die substanzlose, nicht erfassbare Natur aller Dinge, zum ersten Mal hörte, standen mir die Haare am Körper zu Berge, wobei ich noch nicht die geringste Ahnung hatte, was das heißen könnte. Oder bei meinem ersten Zusammentreffen mit Vipassana-Meditation unter Goenka war das ganz ähnlich, fühlte ich diese Art des Vertrauens. Es ist wie plötzlich alles klar zu sein scheint. Es ist wie nach Hause kommen. Es ist wie etwas hören, sehen, erfahren, das wir eigentlich immer schon wussten. Solche Momente des inspirierenden Vertrauens sind sehr wichtig in unserem Leben. Sie können unser Leben völlig verändern und uns selber transformieren. Dieses begeisterte Vertrauen birgt aber auch eine Gefahr. Es ermangelt der Weisheit und kann daher sehr leicht zu blindem Glauben werden und vielleicht dies auch bleiben. Nasruddin streute Brotkrumen um sein Haus und ein Freund kam vorbei, sah ihn Brotstücke verstreuen, fragte ihn, was tust du da, Nasruddin? Nasruddin sagte, ich tue das, weil das hält die Tiger fern. Der Freund sagte, aber es gibt gar keine Tiger im Umkreis von tausend von Meilen. Nasruddin antwortet, wirksam, nicht wahr? Wir müssen nachprüfen in unserer Praxis auf diesem Weg, ob es an den Brotkrumen liegt oder an etwas anderem. Nicht überprüftes, nicht verifiziertes Vertrauen oder blinder Glaube kann auch sehr leicht rigide werden. Wenn das der Fall ist, ist Kritik an unserer Sache, Kritik an der Person, an die man glaubt, von der man solchermaßen begeistert ist, ist unerwünscht. Positive Alternativen können dann als untergrabend erfahren werden und sehr leicht kann Sektiertum, ja sogar Fundamentalismus entstehen. Und das an sich positive, begeisterte Vertrauen verkommt langsam, wird vielleicht sogar zum Fanatismus. Indem wir beginnen, die Sache, die Person, die Lehre, die Praxis, der wir solchermaßen vertrauen, zu überprüfen, zu verifizieren, zu testen, auszuprobieren, entsteht die zweite Art, eben überprüftes, verifiziertes Vertrauen. Diese zweite Art des Vertrauens ist bedeutend tiefer und solider als die erste Art. Meistens nicht mehr gar so überschwänglich, sondern eher von einer tragenden Art des Enthusiasmus. Ausprobieren, anwenden ist natürlich der Schlüssel. Wenn wir einfach beim begeisterten Vertrauen stecken bleiben, kann uns allzu leicht plötzlich der Schnauf ausgehen. Und ich sehe das immer mal wieder. Leute, die zwar begeistert sind von der Lehre oder es waren, von der Praxis, die aber irgendwie die Energie nicht aufbringen, sich die Sache selber zu eigen zu machen. Die Inspiration verfliegt langsam, Enthusiasmus vergeht und zurückbleibt ein schales Gefühl, aber keine Praxis. Und vielleicht kennen wir das alle, die wir längere Zeit praktiziert haben. Zumindest ein bisschen phasenweise kann sowas auch erlebt werden. Es braucht eben nicht nur Inspiration und Vertrauen, sondern auch die anderen vier Qualitäten, die anderen vier dieser Indriyas. Vor allem braucht es Nummer zwei, nämlich Bemühen. Enthusiasmus, Ausdauer, Energie, worüber ich gleich sprechen werde. Zusammen mit Gewahrsein, Sammlung und Weisheit vertiefen sie unsere Praxis. Dann sehen wir tiefer und klarer, erkennen die wahre Natur der Dinge des Daseins aus eigener Erfahrung und beginnen uns leichter zu fühlen, freier und sind vielleicht liebevoller und weiser. Und überprüftes, angewandtes, praktiziertes Vertrauen wird zum persönlichen Verstehen, zur Gewissheit. und letztlich zum unerschütterlichen Vertrauen, zu einer Früchte dieser Praxis. So wird aus begeistertem Vertrauen überprüftes Vertrauen und schließlich unerschütterliches Vertrauen. Virya oder Bemühen, Energie ist die zweite Qualität hier, das zweite Indriya. Ein Text sagt, Energie, Ausdauer, enthusiastisches Bemühen, also Virya, sollte als die Wurzel aller Verwirklichungen gesehen werden. Virya, Bemühen, ist ein Indriya, eine spirituelle Fähigkeit, weil es Trägheit überwindet. Virya, genau übersetzt, heißt heldenhaft oder heldinnenhaft, womit etwas Essentielles über sein Wesen ausgesagt wird. Der burmesische Meister Upandita Sayadaw sprach immer gerne über heroisches Bemühen in Bezug darauf, konsistent und konsequent achtsam und gegenwärtig zu sein in unserer Praxis. Sicher ist das, was wir hier tun, sehr anspruchsvoll und nicht für Feiglinge. Sich selber auszusetzen, für Stunden, für Tage, für manche, für Wochen oder Monate, braucht Mut, braucht Tapferkeit oder vielleicht Beherztheit. Manchmal glauben wir, meditatives Sein, intuitives Verstehen und Handeln bedeutet einfach, seinem Herzen folgen. Ich höre das auch oft, ich folge meinem Herzen, klingt gut. Fast, aber nicht ganz korrekt. Es gibt einen feinen Unterschied, eine Nuance. Ajahn Sumedho sagt, es geht nicht darum, unserem Herz zu folgen, sondern darum, unser Herz zu schulen. Und der junge Tsongsar Khenpo Rinpoche nennt dieselbe Qualität Disziplin. Und er meint dazu, mit der Disziplin ist das sehr interessant. Es ist etwas, das wir nicht haben möchten. Es ist etwas, das wir um uns herum haben möchten. Disziplin, Bemühen, Energie. Wichtig dabei ist, dass wir klar verstehen, um was wir uns bemühen müssen. Ich denke, das ist wirklich auch ein Schlüssel in der Praxis. Dass wir verstehen, was es ist, dem unser Bemühen gilt. Es ist die Wahrheit, die befreit. Nicht unser Bemühen, frei zu sein, sagt Krishnamurti. Eine sehr interessante und ich denke sehr relevante Aussage. Es ist die Wahrheit, die befreit, nicht unser Bemühen, frei zu werden. Zwar braucht es enormes Interesse, Bemühen und Aufmerksamkeit, aber es ist nicht das Bemühen, die Dinge zu ändern, zu verbessern, unseren Wünschen und Vorstellungen anzupassen, sondern es ist das Bemühen, die Wahrheit, die Wirklichkeit, so wie sie ist, zu sehen. Hier sprechen wir von meditativer Praxis, ja? Es ist also das Bemühen, hierher zu kommen, wo wir schon sind. Achtsam zu spüren und wahrzunehmen, was jetzt gerade in uns da ist. Das ist sicher nicht leicht, aber es ist ungeheuer einfach. Es ist völlig unkompliziert. Vielleicht noch einmal mehr die Übung mit der Hand. Spürt eure rechte Hand dort, was jetzt ist. Okay? Es braucht nicht enorm viel Aufwand. Es braucht etwas Die Aufmerksamkeit, so viel wie es braucht, damit die Aufmerksamkeit hingeht und fühlt, wie es ist. Versucht jetzt, eure rechte Hand anders zu spüren, als sie ist. Schwierig, ja? Das tun wir oft. Das ist das, was Meditation so wahnsinnig anstrengend machen kann. Und wir hören das auch oft in Gesprächen, in Interviews. Es ist wahnsinnig schwierig. Kannst du mir sagen, was ich tun kann? Und wenn wir zurückfragen, liegt das Problem grundsätzlich daran, das geht mir auch immer wieder so, dass die Person versucht, etwas, was da ist, wegzukriegen und etwas, was nicht da ist, hinzukriegen. Und das ist wahnsinnig schwierig, meistens. Ihr könnt ahnen, dass es meistens etwas Unangenehmes ist, das wir wegkriegen möchten, und etwas Angenehmes, das wir hinkriegen möchten. Selbstverständlich, aber eigentlich sollten wir wissen, dass das nicht gelingt. Darum sind wir ja hier im Meditieren. Wenn man das könnte, müsste, hätten wir alles schon im Griff. Richtiges oder rechtes Bemühen wird in der Tradition als vierfach dargestellt. Nämlich noch nicht vorhandene heilsame Zustände in uns zu schaffen, vorhandene heilsame Zustände in uns zu pflegen, zu fördern, nicht vorhandene unheilsame Zustände in uns zu vermeiden und schon vorhandene unheilsame Zustände in uns ziehen zu lassen. Wenn wir das hören, mag es so aussehen, als müsste da viel getan werden, viel verändert, kontrolliert und geschaffen werden. Ja? Das sind ja diese vier Bemühungen. In Wirklichkeit ist das, was es braucht, um dies alles zu bewerkstelligen, richtig verstandenes Gewahrsein, richtig verstandene Achtsamkeit. Ganz einfach ausgedrückt heißt das also, rechtes Bemühen ist das Bemühen, in jedem Moment, im jetzigen Moment, achtsam, gewahr, gegenwärtig zu sein. Es ist das Bemühen, die dritte dieser spirituellen Fähigkeiten, dieser Indriyas, nämlich Gewahrsein oder Achtsamkeit, zu kultivieren. Es ist nicht das Bemühen, Unangenehmes loszuwerden und Angenehmes hinzukriegen, weil das nämlich nicht so einfach ist. Es ist das Bemühen, aufmerksam, achtsam, gewahr zu sein von dem, was ist. Sati, Gewahrsein, Achtsamkeit, ist das Herz dieser Praxis. Das Wort Sati ist verwandt mit dem Wort Erinnern. Man erinnert sich, ist wach, ist aufmerksam und gegenwärtig. Dabei geht es nicht um ein wertendes, urteilendes, kritisches Gewahrsein, sondern um ein interessiertes, um ein liebevoll gelassenes Spüren, Sehen und Erkennen von dem, was jetzt da ist. Bemühen um Achtsamkeit ist also nicht ein Willensakt, sondern ein Aufwachen und in Kontakt treten und klar sehen, was ist, klar spüren, was ist. Ramdas sagt, it's an act of tuning. Es ist ein sich einbalancieren, vielleicht sich einstimmen auf diesen Moment. Claude Thomas beschreibt die Praxis des Gewahrseins auf poetische Weise. Es geht nicht ums Aufsteigen oder Absteigen. Es geht ums Sein. Es geht nicht um höheres Bewusstsein oder eine Vertiefung des Bewusstseins. Es geht darum, bewusst zu sein. Wenn der Wind flüstert, im Seufzen von Gräsern, dem Lachen der Sonne und des Mondes. Du wirst in einem Nebenraum zum Tee gebeten. Du gehst den Mittelweg, ohne zu rennen oder dich zu setzen, stehst du da, Hand in Hand mit Sonnenblumen, die, ohne sich etwas anmerken zu lassen, deine Küsse erwidern. Gewahrsein dieses jetzigen Momentes. Was heißt das? Es heißt nicht über die Gegenwart nachdenken, nicht diesen Moment, diese Erfahrung zu analysieren, vor allem nicht diese Erfahrung zu vergleichen, zu bewerten, zu verändern, vergleichen mit einer ähnlichen oder besseren, die wir früher mal hatten oder heute Morgen als gestern. Es heißt, wir nehmen Kontakt auf und spüren, fühlen unmittelbar und direkt, was da ist. Und ich weiß, dass ich mich ständig wiederhole, aber ich denke es, wir müssen das immer wieder hören. Weil wir das so leicht hören können und alles andere sich unmerkbar einschleichen kann. Das Kritische, das Vergleichende, das Defensive, das Verurteilende. Wir nehmen Kontakt auf mit dem Atem oder mit all den angenehmen, neutralen oder unangenehmen oder sogar schmerzhaften Körperempfindungen. Wir sind in unmittelbarem Kontakt mit den Sinneserfahrungen des Hörens, Sehens, Riechens, Schmeckens, wenn sie da sind. Und wir werden die im Verlauf der Tage mehr und mehr auch mit einschließen in die Meditation. Wir sind uns der Gefühle, Emotionen und Geisteszustände bewusst, gegenwärtig und wach. Wir wissen, wenn Gedanken, innere Bilder, Vorstellungen in uns da sind, ohne dass wir darin verwickelt und verloren sind. Und letztlich sind wir uns des Bewusstseins, des Gewahrseins selber bewusst. Gewahrsein, Achtsamkeit ist ein Indriya, eine spirituelle Kontrollfähigkeit, weil wir dadurch aus der Achtlosigkeit, aus dem automatisierten, gewohnheitsmäßigen Verhalten aufgeweckt werden, weil wir aus der Identifikation mit der Erfahrung und aus der Unbewusstheit aufgeweckt werden. Mein tibetischer Lehrer, der Lama Nyoshon Kempo Rinpoche, schrieb in einem echt tibetischen Stil ein paar seiner Bilder und Ausdrücke. Gewahrsein, der Spiegel des Geistes. Ich verneige mich vor dem selbst entstandenen königlichen Gewahrsein. Ich bin der Diamant des Gewahrseins. Seht, Vajra, Freunde, wenn ihr mich sieht, nehmt Gewahrsein als Grundlage. Ich bin der Spiegel des Gewahrseins. Schaut unterstreut in die Natur des Geistes. Gewahrsein ist die Wurzel des Dharma. Gewahrsein ist die Hauptpraxis auf dem Weg. Gewahrsein ist der Stab, an dem der Geist sich anlehnen kann. Gewahrsein ist der Freund der ursprünglichen Gewahrseinsweisheit. Gewahrsein ist die Grundlage von Mahamudra, von Dzogchen und Madhyamika. Ohne Gewahrsein wird man von Mara überwältigt, den unheilsamen, unhilfreichen Innentendenzen. Ohne Gewahrsein wird man von Trägheit bezwungen. Durch mangelndes Gewahrsein entstehen alle unheilsamen Handlungen. Mit mangelndem Gewahrsein kann man seine Ziele nicht verwirklichen. Ohne Gewahrsein zu sein heißt, wie ein Haufen Exkremente zu sein. Ohne Gewahrsein zu sein heißt, in einem Meer von Urin zu schlummern. Ohne Gewahrsein zu sein heißt, wie ein lebloser Leichnam zu sein. Freunde, ich bitte euch, nehmt Gewahrsein als Grundlage. Möge es heilsam sein für alle Lebewesen. Vertrauen, Bemühen oder Energie. Nummer 3, Gewahrsein, Achtsamkeit. Kontinuierliches Bemühen, gewahr und gegenwärtig zu sein, bringt Sammlung und Konzentration. Das vierte Indriya, die vierte spirituelle Fähigkeit. Gewahrsein ist wie das Licht, die Helligkeit, die uns erlaubt, klar zu sehen, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Sammlung, Konzentration ist die Stetigkeit, die uns erlaubt, deutlicher, klarer und tiefer zu sehen. Sammlung, Konzentration ist ein Indriya, eine spirituelle Kontrollfähigkeit, weil sie Zerstreutheit und Ruhelosigkeit unter Kontrolle bringt. Sie wird definiert als eine Qualität, die den Geist, das Herz befähigt, während längerer Zeit eingerichtet auf einem Objekt zu verweilen. Sammlung ist eine ungemein hilfreiche und unterstützende Geistesqualität. Vor allem in der Meditation, aber natürlich auch sonst, eigentlich überall im Leben. Um Gewahrsein und Sammlung, Konzentration, Stetigkeit zu entwickeln, müssen wir vor allem mit zwei Geistesqualitäten arbeiten. Vor allem zwei Dinge entwickeln. Es sind nämlich die ersten zwei der sogenannten Jhana-Faktoren. Es sind zwei Worte in Pali, für die ich kein einziges Wort als Übersetzung weiß. Es ist Vitakka und Vichara. Das erste ist so etwas wie Aspiration oder Anstreben oder aufs Objekt zugehen oder Kontakt machen. Ich habe heute das Wort Kontakt aufnehmen oft gebraucht. Einatmen beginnt Kontakt machen. Manchmal wird es als Zielen übersetzt. Es ist das Zielen auf eine Zielscheibe und der Pfeil, der hinfliegt. Die zweite Qualität, Vichara, ist so etwas wie Auskosten oder Wertschätzung oder beim Objekt bleiben und Kontakt halten. Wenn wir Kontakt aufgenommen haben mit dem Atem, mit dem Geräusch, mit einer Empfindung, angenehm oder unangenehm, mit was immer es auch sein mag, die zweite Qualität ist, die Fähigkeit, dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Und ihr könnt das sehr gut immer wieder beobachten. Man kann einfach so einatmen, sozusagen einmal berühren, touch and go. Oder man kann wirklich landen und wirklich die ganze Erfahrung spüren. Man kann ausatmen, einfach mal berühren, ausatmen. Oder man kann wirklich Kontakt aufnehmen und Kontakt halten. Die erste Qualität ist, was den Geist oder das Gewahrsein auf das Objekt wirft, Kontakt damit aufnimmt. Die zweite Qualität ist, was den Kontakt hält. Die zwei werden verglichen mit dem Anschlagen der Glocke und mit dem Klingen der Glocke. Sie werden verglichen mit dem anfänglichen Flattern, wenn ein großer Vogel wegfliegt, und mit dem Gleiten des Vogels, wenn er mal wirklich fliegt. Wird verglichen die erste Qualität mit der Hand, die einen Teller ergreift, und die zweite mit der Hand, die den Teller ausreibt. Immer wieder Kontakt machen, Kontakt halten, ausdehnen. So. Immer wieder Kontakt machen und immer wieder dranbleiben. Beide Faktoren sind sehr relevant in unserer Meditation, hier und jetzt. Das ist es, worum wir uns bemühen müssen. Nicht das anders hinzukriegen. Das Bemühen, Kontakt zu machen mit was ist. Und dabei bleiben. Es ist nicht immer erwünscht, nicht immer angenehm, aber es ist relativ einfach. Wirklich der Schlüssel. Es ist die Kontinuität von Kontakt aufnehmen und halten. Die Stetigkeit schafft, entwickelt, bringt. Vielleicht ein bisschen wie beim kontinuierlichen Reiben zweier Hölzer, Hitze und letztlich Funken und Feuer entsteht. Aber all dieses Vertrauen, dieses Bemühen, dieses achtsame, gesammelte Gewahrsein dient einem Zweck der Erkenntnis, der Weisheit. Und ich denke, ein Stück weit, sicher in spirituellen, auch oft in alternativen, auch in psychotherapeutischen Kreisen, ist Achtsamkeit wirklich in im Moment. Und man spricht über Achtsamkeit, und Achtsamkeit ist gut. Ich denke, Achtsamkeit ist sehr interessant und man mag lebendiger sein, was weiß ich, was es noch alles bringt. In sich selber verändert Achtsamkeit noch nichts. In den relevanten Lehrreden des Buddha über Achtsamkeit heißt es, Achtsamkeit, soweit sie der Erkenntnis dient. Und ich denke, das dürfen wir nicht vergessen bei der ganzen Gewahrsein und Achtsamkeit. Die ganze Sache dient dem Zweck des Verstehens, des Klarsehens, des Erkennens, der Weisheit. Der fünften dieser spirituellen Fähigkeiten. Vertrauen, Bemühen, Gewahrsein und Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit, Erkenntnis. Es ist aus klarem Sehen und weisem Verstehen, dass inneres Gleichgewicht, innere Freiheit, Heiterkeit, aber auch Liebe und Mitgefühl entstehen können. Panya, Erkenntnis oder Weisheit, ist verwandt mit Pa, oder kommt aus den Wurzeln Pa, nämlich richtig, korrekt, und Nya, Wissen, Verstehen. Panya, Weisheit hier, bezieht sich also auf korrektes, richtiges Verstehen der Wirklichkeit, der Prozesse des Geistes, des Herzens, des Daseins. Weisheit, Erkenntnis eliminiert oder erhellt oder erleuchtet Unwissenheit, Nichtverstehen, Täuschung, unrealistische Wahrnehmung der Dinge des Lebens. Deshalb ist sie ein Indriya, eine spirituelle Kontrollfähigkeit, eben die fünfte. Was diese Weisheit, diese Erkenntnis klar sieht, ist die Vergänglichkeit aller Dinge. Die Tatsache, dass sich alles in ständigem Wandel und Wechsel befindet. Innen und außen, wir selber und die Welt sind nichts Solides, Bleibendes, sondern ein dynamischer Prozess, ständig entstehender und sich wandelnder Erfahrungen. Worin nichts Solides ist, nichts Fassbares ist, die wie ein Traum sind, wie eine Spiegelung, wie eine Fata Morgana, wie ein Echo, wie ein Phantom. Gestern Abend, wohin ist das verschwunden? Ist das da noch irgendwo da hinten, im Schrank, da wo die Stühle sind, die Klappstühle? Ist das irgendwo aufbewahrt? Wo ist der Anfang dieses Vortrags, der vor 40 Minuten stattgefunden hat? Wo gehen die Worte hin, die da aus meinem Mund kommen? Zu euren Ohren und dann? Alles kommt, scheinbar einen Moment gegenwärtig und schon verschwunden. Der Indianer Crowfoot sagte, was ist das Leben? Es ist das Aufleuchten eines Leuchtkäfers in der Nacht. Es ist der kleine Schatten, der durch das Gras rennt und sich im Sonnenuntergang verliert. Und Nyoshul Ken Rinpoche schreibt, alle Dinge in Samsara und Nirvana, ob schon als beständig begriffen, sind nicht von Dauer. Wenn erforscht, sind sie leere Form, erscheinend, aber ohne wirklich zu sein. Betrachte im Äußeren die erscheinenden Dinge, wie das Wasser einer Fata Morgana, unwirklich, wie Träume, wie Illusionen, wie Regenbögen, wie der Mond gespiegelt im Wasser. Betrachte im Innern deinen eigenen Geist, aufregend und spannend, wenn nicht untersucht. Aber wenn näher erforscht, ist nicht viel dran. Man findet ihn nirgends und kann nicht sagen, dies ist er. Er ist unfassbar wie der Nebel und unbegrenzt wie der offene Raum. Um mit dieser Tatsache des stetigen Wandels und der Unfassbarkeit aller Dinge direkt in Kontakt zu kommen, meditieren wir, üben und entwickeln wir die Indriyas. Wie Krishnamurti sagt, es ist die Wahrheit, die befreit, nicht unser Bemühen, frei zu werden. Wir wissen, dass diese Welt im Wandel ist, dass sie vergänglich ist, dass sie nicht fassbar ist. Können wir hingehen und fragen, wenn wir wollen? Das ist klar, selbstverständlich. Wir alle wissen das. Alle Menschen wissen das. Trotzdem haften wir an Dingen, an Menschen, an Situationen, klammern uns daran fest, wollen sie behalten und schaffen uns enorm viel Leiden, immer wenn sich diese Menschen, diese Dinge, diese Situationen verändern, wandeln, vergehen. Wenn wir aber die dynamische, die nicht fassbare Natur aller Dinge immer und immer wieder direkt sehen, direkt erfahren, lassen wir los. Dann fließen wir mit. Dann sind wir bereit, im Rhythmus des Universums zu tanzen, statt uns ständig und endlos dagegen zu sträuben. In der Hoffnung, das Universum werde sich doch noch meinen Wünschen anpassen. Wei Wu Wei sagt, der Grund, weshalb wir so viele Schwierigkeiten haben im Leben, ist, dass wir 99% von allem für uns selbst tun. Und dabei gibt es gar keines. Selbst. Diese Erfahrung, diese Erkenntnis des Nicht-Fassbaren die Erfahrung, die tief genug ist, uns wirklich zu berühren, unsere Haltung, unser Sein wirklich zu verwandeln, zu transformieren, das ist Weisheit, Panya oder Prajna. Erkenntnis, Weisheit ist es, die unsere scheinbare Getrenntheit durchschaut und Verbundenheit, Liebe und Mitgefühl entstehen lässt. Ein letzter Punkt, den ich zu diesen fünf Qualitäten, Fähigkeiten, Indriyas erläutern möchte. Was für uns Meditierende hier besonders interessant ist, ist die Tatsache, dass diese fünf Qualitäten sich gegenseitig ausbalancieren. Ja, sich im Gleichgewicht halten müssen. Das Bild, das hier verwendet wird, ist das einer Kutsche, die von zwei Paaren von Pferden gezogen wird. Um rasch und sicher voranzukommen, braucht es einen geschickten Kutscher, der schaut, dass alle Pferde gleichmäßig in der richtigen Richtung ziehen. Vertrauen und Weisheit, also Nummer 1 und Nummer 5 dieser Qualitäten, Energie und Konzentration, Nummer 2 und 4, sind die 2x2 Pferde. Gewahrsein, Nummer 3, ist die geschickte Kutscherin. Wie wir bereits am Anfang gesehen haben, muss Vertrauen mit Weisheit gepaart und abgestimmt sein, so dass Vertrauen nicht blind ist und Weisheit nicht oberflächlich oder nur intellektuell, ohne wirklich die Tiefen zu berühren, bleibt. Wenn Weisheit da ist, aber kein Vertrauen, keine Hingabe, dann werden wir die Dinge, die wir vielleicht richtig verstehen, nicht wirklich umsetzen wollen. Es fehlt uns an Motiviertheit, an Berührtheit, wirklich so etwas umzusetzen. Es ist Vertrauen, diese Qualität von Satati, das die nötige emotionelle Komponente von Hingabe, von Verantwortung beiträgt. Und das, was wir klar gesehen haben, auch zu leben, ins Leben umzusetzen. Bemühen, Energie muss mit Konzentration, mit Sammlung gepaart und abgestimmt sein. Bemühen schafft Wachheit, schafft Klarheit und Kraft in unserem Geist, welche von der Konzentration, von der Sammlung, vom ruhevollen Verweilen mit Tiefe und Ruhe ausbalanciert wird. Bemühen, Energie ohne Sammlung macht uns eher ruhelos, während Konzentration mit zu wenig Energie den Geist sinken lässt und sogar zu Stumpfheit und Schläfigkeit führen kann. Gewahrsein ist die Qualität, die erkennt, was fehlt oder was zu viel ist. Es ist die spirituelle Fähigkeit, die ausgleichend und immer auch vertiefend wirkt. Es ist die Kutscherin, die die Pferde und den Wagen lenkt, auf dem Weg zur Erkenntnis und zur Freiheit. Ein abschließender Punkt vielleicht noch. Auf diesem Weg brauchen wir aber nicht nur Weisheit und Erkenntnis, sondern auch Liebe und Mitgefühl. So ähnlich wie ein Vogel 2 Flügel braucht, um fliegen zu können. Wenn unsere Erkenntnis aber echt und tief ist, entsteht immer auch Verbundenheit, weil wir die scheinbare Getrenntheit im Leben, vom Leben, durchschauen durch Erkenntnis. Es entsteht Verbundenheit und Zuwendung an die Lebewesen und an das Leben in jeder Form. Der indische Meister Nisargadatta Maharaj hat dies sehr schön ausgedrückt und ich möchte damit schließen. Weisheit sagt mir, dass ich nichts bin. Liebe sagt mir, dass ich alles bin. Und zwischen beiden fließt mein Leben. Weisheit sagt mir, dass ich nichts bin. Liebe sagt mir, dass ich alles bin. Und zwischen beiden fließt mein Leben.